Zum Tanzen, Milord, zum Tanzen, Milord.
Was für ein hübsches Rätsel, sagte Melisandre. Ein kluger Narr und ein närrischer Weiser. Sie bückte sich, hob Flickenfratz Helm auf und setzte ihn kressen auf den Kopf. Die Kuhschellen klingelten leise, während ihm der Blecheimer über die Ohren rutschte. Eine Krone, die zu eurer Kette passt, Lord Maester, verkündete sie. Um ihn herum erhob sich lautes Gelächter. Cressen presste die Lippen aufeinander und rang seinen Zorn nieder. Sie hielt ihn für schwächlich und hilflos, aber er würde sie eines Besseren belehren, ehe die Nacht vorüber war. Mochte er auch alt sein, so war er dennoch ein Maester der Citadelle. »Ich brauche keine Krone außer der Wahrheit«, entgegnete er und nahm sich den Narrenhelm vom Kopf. »In dieser Welt gibt es Wahrheiten, die in Old Town nicht gelehrt werden.« Melisandre drehte sich um. Die rote Seide ihres Kleides wirbelte wie ein Strudel, und sie trat an den hohen Tisch zurück, wo König Stannis und seine Königin saßen. Cressen reichte Flickenfratz den gehörnten Blecheimer und wollte ihr folgen. Meister Pylos saß auf seinem Platz. Der alte Mann blieb stehen und starrte ihn an. »Meister Pylos«, sagte er schließlich, »ihr habt mich nicht geweckt.«
»Seine Gnaden befahl mir, euch ruhen zu lassen.«
Pylos hatte wenigstens den Anstand zu erröten.
»Er sagte mir, ihr würdet hier nicht gebraucht.«
Cressen ließ den Blick über die schweigenden Ritter und Hauptmänner und Lords schweifen. Lord Keltigar, alt und griesgrämig, trug einen Umhang, der mit roten Krebsen verziert war, die mit Granaten aufgestickt waren. Der stattliche Lord Velaryon hatte meergrüne Seide gewählt, und das weißgoldene Seepferdchen an seinem Hals passte zu seinem langen blonden Haar. Lord Bar-Emmon, der plumpe 14-Jährige, hatte sich in purpurnen Samt gehüllt, der mit weißem Seehundfell abgesetzt war. Sir Axel Florent wirkte eher bescheiden in Rotbraun und Fuchsfell. Der fromme Lord Sunglass trug Mondsteine um Hals und Handgelenk und Finger. Und der Kapitän aus Lys, Salador Saan, leuchtete wie ein Sonnenaufgang aus scharlachrotem Satin, Gold und Edelstein. Nur Sir Davos hatte ein einfaches Gewand angelegt. Ein braunes Wams und einen grünen Wollmantel, und nur Sir Davos hielt seinen Blick voller Mitleid stand.
»Ihr seid zu gebrechlich und verwirrt, um mir noch länger von Nutzen zu sein, alter Mann.«
Es klang nach Lord Stannis Stimme, doch konnte das nicht sein, nein, das konnte einfach nicht sein.
»Pylos wird mir von nun an mit seinem Rat zur Seite stehen. Er betreut die Raben ja bereits, da ihr nicht mehr in den Schlag hinaufklettern könnt. Ich will schließlich nicht, dass ihr in meinen Diensten zu Tode stürzt.«
Maester Cressen blinzelte. »Stannis, mein Lord, mein trauriger, verdrossener Junge, du, mein Sohn, den ich niemals hatte, das kannst du nicht tun, weißt du denn nicht, wie ich stets für dich gesorgt habe, für dich gelebt habe, dich allen zum Trotz geliebt habe? Ja, ich habe dich geliebt, mehr als Robert und Renly. Denn du warst der Ungeliebte, derjenige, welcher der Liebe am meisten bedurfte.« Dennoch erwiderte er lediglich, »Wie ihr befehlt, Milord, aber ich bin hungrig. Dürfte ich mich an eurer Tafel niederlassen?«
»An deiner Seite. Ich gehöre an deine Seite.«
Sir Davos erhob sich von der Bank.
»Ich würde mich geehrt fühlen, wenn der Maester neben mir säße, euer Gnaden.« »Wie ihr wünscht.«
Lord Stannis wandte sich ab und sagte etwas zu Melisandre, die sich an seiner rechten Seite niedergelassen hatte, auf dem Platz, der die größte Ehre bedeutete. Lady Selyse saß zu seiner Linken und hatte ein grelles Lächeln aufgesetzt, das blitzte wie ihre Edelsteine.
»Zu weit entfernt«,
dachte Cressen benommen und sah hinüber zu Sir Davos. Zwischen dem vormaligen Schmuggler und der hohen Tafel saß ein halbes Dutzend Vasallen.
Ich muß näher an sie herangelangen, wenn ich den Würgern ihren Kelch geben will, doch wie bloß!«
Flickenfratz tollte herum, während der Maester um den Tisch herum zu Davos Seaworth schlurfte.
»Hier essen wir Fisch!«
verkündete der Narr glücklich und winkte mit einem Barsch wie mit einem Zepter.
»Unter dem Meer frisst der Fisch uns! Ja, ja, ja!
Sir Davos machte Platz auf der Bank. »Heute Nacht sollten wir alle das Narrenkostüm tragen«, sagte er düster, als Cressen sich neben ihm niederließ, »denn unser Unternehmen ist töricht. Die rote Frau hat in ihren Flammen Siege gesehen. Daher will Stannis auf seiner Forderung nach der Krone beharren, gleichgültig, wie viele Soldaten ihm folgen. Ehe sie fertig ist, werden wir wohl alle mit eigenen Augen gesehen haben, was Flickenfratz erschaut hat. Den Grund des Meeres.« Cressen schob die Hände in die Ärmel, als fröstle er. Mit den Fingern ertastete er die harten Kristalle in der Wolle.
»Lord Stannis!«
Stannis wandte sich von der roten Frau ab, doch war es Lady Selyse, die antwortete.
»König Stannis! Ihr vergesst euch, Meister!«
»Er ist alt, seine Gedanken schweifen umher«, fuhr der König sie schroff an. »Was gibt es, Cressen? Sprecht nur!«
»Da ihr entschlossen seid, in See zu stechen, ist es wichtig, dass ihr mit Lord Stark und Lady Arryn zu einer Übereinkunft gelangt.«
»Ich werde mit niemandem eine Übereinkunft treffen«, entgegnete Stannis Baratheon.
»Auch das Licht schließt kein Bündnis mit der Dunkelheit.«
Lady Selyse ergriff seine Hand. Lord Stannis nickte.
»Die Starks wollen mich meines halben Königreichs berauben, so wie die Lannisters mir meinen Thron und mein eigener Bruder mir die Männer und die Festungen gestohlen haben, die rechtmäßig mir gehören. Sie alle sind Usurpatoren und damit meine Feinde.«
»Ich habe ihn verloren«, dachte Cressen verzweifelt. »Wenn er sich nur auf irgendeine Weise unbemerkt Melisandre nähern könnte,